Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch an diesem zweiten Adventssonntag. Ja, was gibt es da zu sagen? So. Advent, da haben wir solche Bilder im Kopf, idealerweise oder manchmal. Advent heißt Ankunft. Wir denken daran, dass Gott mitten unter uns gewohnt hat und mitten unter uns wohnen möchte. Und wie der Fritz schon gesagt hat, der Advent markiert den Beginn des Kirchenjahres. Ich finde den Gedanken sehr spannend, denn früher war das auch eine Zeit der Einkehr. Es war eine Zeit der Buße und es war eine Zeit der Neuausrichtung. Adventzeit hat viel länger gedauert und war ähnlich wie vor Ostern mit einer Fastenzeit verbunden. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen, früher war alles besser. Das stimmt nicht. Es war halt anders. Aber trotzdem finde ich sehr interessant, dass es eigentlich eine Neuausrichtung war, die einhergegangen ist. Was ist eigentlich mein Leben? Wie möchte ich in dieses neue Jahr mit Gott hineinstarten? Und ich möchte, dass auch in diesem neuen Jahr hereinkommt. Ich erwarte noch dieses Jahr wieder und man denkt daran, was Gott getan hat, indem er zu uns in unsere Mitte gekommen ist. Ja, das war Advent ganz lange Zeit, wirklich auch verbunden mit dieser intensiven Frage und Einkehr. Und wir dürfen uns fragen, was ist er heute? Naja, wahrscheinlich nicht mehr mit so viel Einkehr verbunden, nicht mehr mit so viel Buße verbunden, nicht mehr mit so viel Neuausrichtung und der Frage, wie können wir alles wegräumen aus dem Weg. Ja, Advent wird gern als die stille Zeit bezeichnet, ja sogar manchmal als die stillste Zeit. Und so ist es ganz interessant zu fragen, was man unter Stille überhaupt versteht oder unter stiller Zeit. Ist es das, dieses gemütliche Wegschlummern im Ohrensessel, so beim Kaminfeuer, wo uns die Wärme so übermannt und wir gar nicht mehr anders können und so wegböseln, so schön gemütlich? Ist das die Stille? Das jedenfalls verbinden wir sehr oft mit dem Advent oder viele Menschen verbinden das mit dem Advent, diese Gemütlichkeit. Vielleicht nebenbei am Tisch schon nur ein bisschen Lebkuchen, einen warmen Tee. Und liebe Geschwister, da ist nichts dagegen zu sagen. Ja? Also man darf ruhig auch einmal ein bisschen wegböseln und Lebkuchen essen. Und es geht jetzt nicht darum, dass man das gar nicht machen darf. Aber wenn es nur noch darum geht, ist das die Stille, die wir brauchen? Ist das die Stille, die da irgendwie gemeint ist? Und vielleicht müssen wir wieder lernen, Stille nicht nur als Wohlgefühl zu erleben, wo man so ein bisschen beim Kaminfeuer wegböselt, sondern auch vielleicht ein bisschen als Auftrag. Stille als Auftrag. Eigentlich ein spannendes Thema. Und jetzt dürfen wir uns fragen, wenn Stille als Auftrag gemeint ist, was ist Stille? Einfach nichts zu hören? Ist das schon Stille? Und was bewirkt Stille? Was bedeutet sie? Ist also Stille bloß, die Ohren zuzuhalten, zuzuklappen und sozusagen einen perfekten Gehörschutz zu haben? Ich denke, Stille beginnt auch damit, selbst einmal ruhig zu sein. Beginnt damit, einmal nichts zu reden. Beginnt damit, auch auf ein Statement vielleicht einmal zu verzichten. Und die Dinge mal so sein zu lassen, wie sie sind. Und auch innerlich zur Ruhe zu kommen, die Wirbelstürme, die so im Kopf immer herumsausen, einmal abebben zu lassen. Und wenn wir in diese Stille hineinkommen, dann hören wir plötzlich was aus dieser Stille heraus. Wir beginnen, das zu hören, was wirklich wichtig ist. Ein Hören aus der Stille heraus ist ein ganz anderes Hören, als ununterbrochen selbst zu reden, zu sagen, zu tun, beschäftigt zu sein. Und da habe ich eine schöne Übung für uns alle, um diese Stille ganz kurz einzuüben. Vielleicht schließt ihr die Augen und wir werden alle mal ein bisschen still. Und ich lese euch dann einen Text vor, der für den Advent vielleicht hineingeflüstert werden sollte in diese Stille. Die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, was uneben ist, soll gerade werden. Und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Das, meine lieben Geschwister, ist es eigentlich, was wir hören sollten im Advent. Ihr könnt gerne die Augen auch wieder aufmachen oder auch geschlossen lassen. Das ist es eigentlich, warum wir zur Stille kommen sollten. Und es ist niemand geringerer als Johannes der Täufer, der diese Prophetie von Jesaja erfüllt. Es ist Johannes der Täufer, auf den dieses Bild geschrieben und vorhergesagt wurde. Und es ist niemand geringerer als Jesus Christus, unser Herr, den Johannes dann da ankündigt. Und ich habe euch genau dazu heute einen der wunderbarsten und für mich berührendsten Berichte aus der Bibel mitgenommen, den wir uns gemeinsam anschauen wollen. Es ist eine Geschichte von diesem Johannes dem Täufer, der diese Worte erfüllt und den Messias ankündigen wird. Aber, und das ist das Spannende, es ist auch eine Geschichte der Stille, eine Geschichte der verordneten Stille. Wir begeben uns ins Lukas-Evangelium, ins erste Kapitel und beginnen bei Vers 5. In diesen Tagen des Herodes, des Königs von Juda, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an der Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Ich möchte da ein bisschen den Text näher erläutern vom geschichtlichen Aspekt oder vom historischen Hintergrund, weil dann wird es noch viel spannender. Erstens einmal, das Gebiet von Israel war aufgeteilt unter den Stämmen. Der einzige Stamm, der kein fixes Gebiet hatte, waren die Leviten, die als Priester mitten verstreut unter diesen Israeliten lebten. Aber es gab nur einen Tempel, wo Dienst verrichtet werden durfte, und der war in Jerusalem. Und da wurden die Priester von vornherein eingeteilt in verschiedene Abteilungen und die mussten wochenweise dort zu diesem Tempel hingehen und den Tempeldienst verrichten für die Israeliten. Es gab 24 Abteilungen, also zweimal in der Woche war dann eine dieser, also zweimal im Jahr war dann eine dieser Abteilungen dran. Und die haben dort den Tempeldienst verrichtet und da hat es die Abteilung von diesem Priester getroffen und der ist dann nach Jerusalem und hat gesagt, so, hat sich verabschiedet von der Elisabeth, hat gesagt, in einer Woche bin ich wieder da, jetzt gehe ich mal nach Jerusalem, ich muss dort meinen Dienst verrichten, hab da Tempeldienst und so weiter. Und dann gab es ganz spezielle Dienste, was da alles zu machen war und so weiter. Und einer der Dienste war es, das Räuchern im Heiligtum vorzunehmen. Also im Tempel gab es dann einen besonders heiligen Raum, wo eigentlich der Leuchter stand, die Schaubrote und ein Räuchaltar, sonst war da nichts drinnen. Und ganz hinten durch einen Vorhang abgetrennt, das Allerheiligste, da ging nur der oberste Priester einmal im Jahr hinein, wenn der Sühnetag war, um Gott dort direkt zu begegnen. Und das war so heilig, da durfte nur einmal im Jahr dieser Hohepriester hinein. Da hat man sogar am Fuß eine Schnur angebunden, falls er da drinnen umkippt, dass man rausziehen kann, weil da darf sonst keiner rein. Ja? Und das war schon ein besonderer Dienst und der wurde mit Los vergeben. Und diesen Dienst durfte man nur einmal im ganzen Leben machen. Oft kam ein Priester auch nie dran, diesen Räucherdienst zu machen. Es war also etwas ganz Besonderes. Und das Los würden wir heute sagen, ja, da braucht es ihn am Taufring, das ist Zufall. Damals ging man davon aus, Zufälle gibt es nicht, Gott führt das, wer das Los bekommt. Und es war auch, wenn der Priester da hineinging und räucherte, da war es nicht nur, dass schön duftet drinnen, sondern das sozusagen sollte auch symbolisieren die Gebete und die Bitten, die aufsteigen zu Gott. Und der Priester hat sie stellvertretend für das Volk auch dort dargebracht und hat gebeten, dass die Bitten des Volkes erhört werden. Und darum sind die ja während dieser Zeit draußen gestanden und haben mitgebetet. Und er selbst drinnen hat auch gebetet. Und er hat gesagt, bitte so ungefähr, horch auf die Bitten deines Volkes. Und er hatte auch dort die Gelegenheit, seine eigenen Bitten vorzubringen. Und das geschah zweimal am Tag, einmal in der Früh, einmal am Abend. Tagtäglich. Und jetzt wissen wir, diesmal trifft es den Zacharias, er soll dort räuchern. Und wir wissen auch, sie sind beide fortgeschritten, sie haben eigentlich keine Kinder mehr zu erwarten, was fortgeschrittenes Alter ist. Das ist so ein bisschen eine relative Geschichte. Der Priesterdienst war damals zwischen 25 und 50. Mit 50 hat man dann eigentlich nicht mehr den vollen Priesterdienst verrichtet, sondern nur war dann sozusagen in einem eingeschränkten Dienst, in der Reserve, würde man sagen, bei der Feuerwehr. Und das heißt, wir können davon ausgehen, er war auf keinen Fall älter als 50. Aber sicher älter als 25. Na, also wie genau alt er war, weiß man nicht. Auf jeden Fall war es so, dass man sagt, sie haben keine Kinder mehr erwartet. So, und jetzt ist er, Gott hat ihn da hineingeschickt zum Räuchern für diesen ganz besonderen Dienst. Und er geht jetzt da hinein. Steht quasi da stellvertretend für das Volk und natürlich auch für seine Anliegen und bittet zum Gott. Und wir lesen weiter, was geschieht. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah. Und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon vom Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechtigkeit, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie es diesem armen Mann in diesem Augenblick gegangen ist. Man erwartet wahrscheinlich viel. Man erwartet vielleicht sogar, dass man dann ein Kind bekommt. Aber das ist schon eine starke Begegnung. Und ich weiß nicht, wie viel er bereits für dieses Anliegen gebetet haben mag und wie oft er schon Fragen deswegen an Gott gestellt hat, mit seiner Frau gemeinsam. Und ich weiß auch nicht, was er in diesem Augenblick gebetet hat. Aber ich bin mir sicher, dass er sich der Tragweite dessen, was da abgegangen ist, nicht annähernd begriffen hat. Vielleicht hat er sie noch theologisch einordnen können, vielleicht sogar intellektuell verstanden, aber er hat sie sicher nicht, wie man heute so schön sagt, realisiert, nämlich auch emotional und vom Ganzen drumherum. Elisabeth und er bekommen nicht nur einen Sohn, sondern einen Sohn in der Kraft des Elias. Dieser Elias ist eine Leuchtfigur im Alten Testament für Israel gewesen. Es war einer der Propheten, der hinaufgehoben worden ist in den Himmel, heißt es so schön. Also der nicht einfach gestorben ist und dann begraben wurde. Seine Lichtfigur. Und man weiß genau, dass dieser Elias sozusagen in der Kraft der Elias ist der, der auch dem Messias vorangehen wird. Das hat man gewusst. Das ist nicht einfach so, dass man das nicht gewusst hat als Priester. Und genau dieser Sohn, das wird ihm vielleicht gar nicht so bewusst gewesen sein im ersten Augenblick, schon irgendwie, aber irgendwie das zu begreifen, dann ist schon eine andere Sache. Und genau er wird diese Stimme eines Rufenden in der Wüste sein. Das sagt ihm der Engel. Hey, du wirst einen Sohn kriegen. Und genau, der ist es. Das wird der Rufende in der Wüste sein. Du wirst einen Sohn haben mit der Kraft des Elias. Er wird die Menschen darauf vorbereiten, der Bub wird die Menschen darauf vorbereiten, dass Gott durch Christus in ihre Mitte kommt. Und er wird sie darauf vorbereiten, dass Gott unter euch wohnt, unter ihnen wohnt. Der Bub wird der Vorbote des Retters und des Heilands sein. Und nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Und da steht er drinnen. Wie gesagt, ich weiß nicht, für was er gebetet hat. Aber ich glaube, das war schon ein ordentlicher Hammer. Also wenn mir das jemand gesagt hätte bei der Geburt meines lieben Sohnes, mich hätte es auch umgehauen. Also, und ich weiß nicht, wie es ist, mit so einem Sohn unter einem Dach zu wohnen. Also stellen wir es zumindest sehr herausfordernd vor. Zumindest für mich, ja. Ja, ist ein wenig viel auf einmal, denkt sich Zacharias. Und wir sehen seine Reaktion drauf. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Und der Engel antwortet und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Ja, dieser Zacharias ist momentan überfordert und denkt sich, das ist doch ein bisschen viel auf einmal. Und fragt in seiner Verblüffung, woran soll ich es erkennen? Der Engel sagt ihm nicht und er fordert irgendwie ein Zeichen. Und der Engel, Gabriel heißt so viel, hängt mit der Stärke Gottes zusammen. Es gibt verschiedene Übersetzungen, aber er repräsentiert die Stärke und Vollmacht Gottes. Der Engel denkt sich vielleicht, naja, gut, das genügt ja nicht, du wurdest gewählt durch das Los, du gehst hinein zum Räuchern, ich erscheine zur Rechten des Räucheraltars, ich bringe dir diese Botschaft, also es genügt ja nicht als Zeichen, oder? Gut, also wenn dir das nicht genügt, gebe ich dir Zeit, in Ruhe und Stille darüber nachzudenken. Hast jetzt ein paar Monate Zeit und das wird das geforderte Zeichen sein. Klingt ein bisschen nach Strafe und es war auch sicher keine Belohnung, aber vielleicht im Nachhinein doch. Zacharias kehrt heim und Elisabeth wird schwanger und wir lesen, es geschah, als die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus. Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Und sie verbarg sich 5 Monate und sprach, so hat der Herr an mir gehandelt in den Tagen, da er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. So können alle erkennen, dass nichts ist an dem, was über dich berichtet worden ist, sondern dass auch du ordentlich wandelst und das Gesetz hältst. Ich finde es sehr spannend, nicht nur, dass er nach Hause kehrt und die Elisabeth schwanger wird, das wurde ja prophezeit. Erstens, sie ist überglücklich, sie hat sich ja lange ein Kind gewünscht und es war auch als Schmach angesehen in der damaligen Kultur. Was ich allerdings erstaunlich finde, ist auch, dass auch Elisabeth sich sozusagen eine Auszeit nimmt. Sie hat sich 5 Monate lang zurückgezogen. Ja. Ein interessanter Bericht, der Geburt Jesu im Evangelium vorangeht. Advent, damit sind wir wieder beim Thema. Gott kündigt sich an. Durch Prophetie, durch einen Engel, durch Zeugen dieses Geschehens und noch vieler weiterer, durch einen Vorboten in der Kraft des Elias. Und dann denke ich mir oft, ja, was für ein Kontrast zu dem, was wir heute in unserer Gesellschaft, nicht die Einzelnen, als Advent erleben. Manchmal hat man den Eindruck, ich habe es da geschrieben, als ginge es ums Feiern in einer Endlosschleife. Manchmal, wenn man so auf den Weihnachtsmärkten unterwegs ist und so ein bisschen herumschaut und so den Leuten zuhört, und Hauptsache, wir sind dabei. Ich wünsche mir wieder einen Advent der Stille. Den wünsche ich mir wieder. Einen Advent, in dem es heißt, Hauptsache, Gott ist dabei. Und warum? Nicht deswegen, weil ich so an der alten Zeit hänge oder weil es mir um irgendwelche kirchengeschichtlichen Dinge geht oder sonst irgendwas, sondern weil es wirklich was Besonderes ist, was wir hier feiern. Weil es das schönste Geschenk ist, das uns überhaupt Gott machen kann, wenn wir Gottes Gnade und Freundlichkeit erfahren. Und zwar hautnah, so wie er gekommen ist auf diese Erde und sich in Jesus uns gezeigt hat. Weil es das schönste Geschenk ist, zu wissen, Er hat sich extra zu uns aufgemacht. Und nicht aus irgendeinem Grund, um uns die Rute ins Fenster zu stellen, schon um uns zur Buße zu bewegen. Und was heißt Buße? Es heißt im Grunde Umkehr. Sondern er hat sich extra zu uns aufgemacht, um uns einzuladen, seine Kinder zu werden. Er hat sich extra aufgemacht, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ich denke mir, das ist so eine wunderbare Sache und so ein Geschenk. Da können wir uns schon einmal in aller Stille darauf vorbereiten und uns das wieder ins Bewusstsein rufen. Advent, die Zeit der Ankunft. Und Gott kündigt sich an. Er möchte, dass wir vorbereitet sind, vorbereitet, ihm zu begegnen, dass wir vorbereitet sind, ihn und mit ihm zu feiern. Und das ist Advent, da bereiten wir uns darauf vor, und das ist letztendlich Weihnachten. Und ich wünsche uns allen, dass Gott uns Einkehr und eine stille Zeit schenke, genau in diesem Sinne. Und Gott schenke uns einen gesegneten Advent in diesem Sinne. Er schenke uns ein offenes Herz und er schenke uns Freude an Gemeinschaft mit ihm und Gemeinschaft untereinander. Das würde ich mir wünschen für diesen Advent.